Deutschlandfunk Nova. 100.
Mein Zimmer riecht nach Pubertät, nach Schweiß und vergessenen Pausenbroten im Müll und nach Hormonen. Wenn man den Rollladen runterlässt, dann sehe ich mich im Fenster wie in einem Spiegel. Mein Oberkörper ist dabei nackt. Ich richte mich auf, richte mich ganz gerade aus und schaue mich an. Ich heb das Kinn. Ich stemme meine Arme in die Hüfte. Dann geht der Kopf nach rechts oben und der Blick starrt ins Nichts. Und alles sagt, das ist ein Mann der Tat. Jetzt also bin ich bereit. Ich weiß nur nicht wofür. Ein Tag ist gekommen, für den ich mich gern gedrückt hätte. Ich sitze im Musiksaal unseres Gymnasiums, schräg zur Klasse. Alle schauen mich an und alle reden. Ich stelle mich taub. Ich versuche, mich zu verstecken. Sag doch auch mal was, Steffen, du so als Betroffener, hat unser Klassenlehrer gesagt. Sarkastisch und auf Saarländisch natürlich, also sei doch Amor Ebbes. Es ist eine Klassenkonferenz, 8. Klasse, und es geht darum, warum die Klassengemeinschaft mich ausschließt, warum ich kein Teil der Gruppe mehr bin. Und mir wird langsam klar, dass etwas ziemlich schief läuft, hier und überhaupt. Vor allem mit mir, finden die anderen. Ich weiß nicht mehr, wie es dazu kommen konnte. Wirklich nicht. Es gab die Dicken und die Schüchternen, es gab die Kinder von geschiedenen Eltern, die ohne Papa und die aus den neuen Bundesländern mit Jeansjacken und Jogginghosen. Es gab Mädchen mit Kopftuch und Jungs mit Hochwasser um die Knöchel. Es gibt Mädchen mit Brüsten und Jungs mit Pickeln, Jungs mit Brüsten und Mädchen mit kurzen, fettigen Haaren. Die Typografie der Außenseiter zwischen Kindheit und Pubertät, die ist üppig und barock. Jeder findet noch seine Nische. Meine war klein und leicht zu übersehen. Und welche das war? Na, die des komischen Freaks, der sich für was Besseres hält. Jetzt war ich also offiziell Außenseiter. Gesagt habe ich in der Klassenkonferenz natürlich nix. Was halt auch. Ich hatte eine glückliche Kindheit, würde man zumindest so sagen. Als der Kindergarten zu Ende war, hat mir Frau Morgenstern zum Abschied gesagt, ich wäre das liebste Kind vom Kindergarten gewesen. In der Grundschule haben dann alle die Gedichte abgeschrieben, die ich am Wochenende verfasst habe. Im Salon Efi beim Haareschneiden erzählte ich der Friseurin alles über die Welt der alten Römer und Griechen. Und als wir mit dem Kinderchor das Kindermusical Knasterbugs und Siebenschütz aufgeführt haben, da habe ich die Titelrolle gespielt, einen unverstandenen, alleingelassenen, von weit her gewandeten Räuber. Die Eröffnungsmelodie war viel zu hoch für meine Stimmlage. Und unter dem dünnen Stoff meines Piratenkostüms hat mein Bein gezittert. So nervös war ich. Aber das hat niemand gestört. Ich hatte damals viele Freundinnen und Freunde. Und als ich von der Grundschule im Vorort auf das Gymnasium in der Innenstadt gewechselt bin, da kamen viele davon mit. In der 5. Klasse war ich dann auch gleich Klassensprecher. Wie hat es also angefangen mit dem Außenseitersein? Wahrscheinlich schleichend. Zuerst war mir im Gymnasium vieles neu. Vieles, was neu war, war mir auch unangenehm. Die Spiele hatten auf einmal so andere Untertöne. Und auf einmal gab es Grenzen, die es vorher nicht gab. Zwischen Jungs und Mädchen. Und zwischen wer drin ist und wer draußen ist. Da war ich eigentlich immer recht zögerlich. Irgendwann, so mit 12 vielleicht, haben meine Freunde mich nicht mehr zu ihren Kindergeburtstagen eingeladen. Das war vielleicht auch die Zeit, als aus diesen Kindergeburtstagen langsam mehr wurde. Und ich war einfach zu brav. Ich meine, als liebstes Kind vom Kindergarten und als Klassendichter, da stand ich zwangsläufig manchmal abseits. Als wir in der Grundschule durch den Wald geschlichen sind und auf fremde Grundstücke geklettert sind, nur um zu sehen, wer sich am weitesten rantraut an die Häuser, da bin ich immer ganz hinten stehen geblieben. Dich nehmen wir nicht mehr mit, hat Robert irgendwann gesagt. Und ich konnte das sogar verstehen. Und ich bin immer rot geworden damals. Aus dem Biounterricht habe ich mitgenommen, dass, wenn man eine Person anschaut, die Pupillen größer werden oder kleiner, je nachdem, wie sehr man die Person mag. Darum habe ich immer in die Augen von Menschen geschaut, um zu verstehen, ob die mich mögen. Absurderweise habe ich gleichzeitig Angst gehabt vor Blickkontakt. Als Astrid mich mal mit riesigen Pupillen angeschaut hat, da bin ich auch wieder rot geworden, weil ich dachte, die ist in mich verliebt. Irgendwann hat Benny mir dann erzählt, die Vivian ist in dich verliebt. Ich wurde rot und sprachlos. Vivian, das war damals die Schönste in unserer Klasse. Die hatte so tiefblonde Haare und dunkelbraune Haut. Und sie war zu jedem Geburtstag eingeladen, natürlich. Und sie hat in den großen Pausen schon heimlich geraucht. Sie machte mir ein merkwürdiges Kribbeln. Ich wusste einfach nicht, was zu tun war. Und ich stellte mir vor, dass ich jetzt immer nach der 7. Stunde Sex mit ihr in den Büschen auf dem Schulhof in der Wirtschaftsschule gegenüber haben müsste. Das hat mir dann wiederum Angst gemacht, die Vorstellung. Ich war ziemlich frühreif und onanierte auf sie in meine Kinderunterhosen. Im Fernsehen lief dazu die Wiederholung von Unser Lehrer Dr. Specht. Die Unterhosen habe ich dann mit Klopapier ausgestopft, damit sie nicht mehr so feucht sind. So bin ich damals dann rumgelaufen. Als Vivian den Klassenlehrer dann tatsächlich gefragt hat, ob sie sich umsetzen könnte, also ganz in meine Nähe, da musste ich sie quasi schrecklich ignorieren. Also Geodreiecke und Zirkel müssen stumm weitergereicht werden und ohne Blickkontakt. Irgendwann hat sie dann angefangen, mich zu hassen, glaube ich. Christine, ihre beste Freundin, hat mir dann auf dem Weg zum Mülleimer eine Bananenschale auf den Kopf gelegt. Ich habe das blasiert ignoriert und den glücklicherweise recht kurzen Rest der Stunde mit Bananenschale auf den Kopf ausgehalten. Ich glaube, alle haben gelacht. Ich komme aus einer Familie, die wahrscheinlich normaler nicht sein könnte. Meine Großeltern waren aus der Arbeiterschicht. Mein Vater hat als erster in seiner Familie studiert. Auch was Anständiges gleich, Berufsschullehrer ist er geworden. Wirtschaft, Datenverarbeitung, sowas. Meine Mutter war Krankengymnastin. Und als ich auf die Welt gekommen bin, war sie Hausfrau. Als ich 7 war, ist mein Bruder dazugekommen. Wir waren nur 4 in so einer abgeschlossenen Welt. Außerhalb gab es ziemlich wenig, was mich hätte halten können. Die Großväter starben, die Omas waren alt und die Tanten komisch. Meine Eltern hielten Abstand zu der Familie. Und sie hatten auch gleichzeitig kaum Freunde. Ich weiß nicht, wie sehr sie sich liebten damals und wie sehr es geteilter Frust war, der sie zusammengehalten hat. Meine Mutter wurde depressiv und aggressiv irgendwann, sie hatte was in der Schilddrüse. Mein Vater verschwand, nicht körperlich, aber geistig. Er hat sich dann in sein Arbeitszimmer zurückgezogen, sobald Mama und ich uns wieder angeschrien haben. Immer hatte meine Mama Angst, dass sie einen Herzinfarkt oder Schlaganfall kriegt. Sie hat dann ganz schwer geatmet und sie drückte sich die Hände vor die Brust. Ich habe Angst gekriegt und brachte ihr ein Glas Wasser. Ich habe wirklich geglaubt, wenn die stirbt, dann ist es meine Schuld. Und zwar ganz einfach, weil ich da bin. Irgendwann musste ich dann in eine Therapie, zu Herrn Vollrath. Wie damals, als ich diesen Kloß im Hals hatte, der nicht wieder weggehen wollte, als mein Opa Paul gestorben ist. Herr Vollrath und ich, wir gingen spazieren und ich mochte den. Aber ich habe nicht gewusst, was mit mir nicht stimmen sollte. Ich war 12 und ich war noch ein Kind. Und scheinbar war ich krank und irgendwie verrückt. Jedenfalls war ich ganz anders als die anderen. Ich habe mit meinen Eltern, die immer noch zusammen sind und heute einen wesentlich glücklicheren Eindruck machen als damals während meiner Kindheit, längst über alles gesprochen. Und was wir zusammen erarbeitet haben, dass sie damals zum Teil auch ihre eigenen Probleme auf mich projiziert haben, statt sich Selbsthilfe zu suchen. Viel später, in einer anderen Therapie, mit der ich versuchte, diese Therapie aufzuarbeiten, gab es einmal so ein Schweigen, weil ich was verstanden habe, was vorher ein Rätsel war. Mein Glauben an Gott. Das habe ich bis jetzt noch gar nicht erwähnt, aber ich bin so mit 13 Jahren extrem gläubig geworden. Und zwar genau zu der Zeit, als ich diesen Halt verloren habe. Ich bin dann regelmäßig in die Kirche gegangen, ich habe sogar zu Hause gebetet. Ich war evangelisch und das passte. Im Saarland waren nämlich die Katholiken in der Mehrheit. Und ich war schließlich gern Protestant. Außerdem wurde ich an einem Karfreitag geboren. Und klar dachte ich, ich muss so eine Art Erlöser sein. Aber einer, der noch nicht voll ausgereift ist. Ich dachte tatsächlich, ich sei von Gott für was Größeres bestimmt. So 40 Tage in der Wüste mäßig. Depression, Größenwahn und Narzissmus haben in mir schon so gut zusammengespielt, dass ich eigentlich keine Verhältnisse mehr zu anderen aufbauen musste nach draußen. Im Rückblick würde ich sagen, dass diese Phase einfach nur die Suche nach einer schützenden Vaterfigur war. als mein Vater nicht die Kraft hatte oder den Willen, mich zu schützen vor der Krankheit meiner Mutter. Ich habe mich in Überlegenheit geübt. Ich habe mich mit älteren Männern aus der Oberschicht identifiziert, mit so intellektuellen Schriftstellern wie Martin Walser oder Heinrich Böll. Im Radio liefen Cher und die Spice Girls, aber ich habe Popmusik verachtet. Ich verbrachte meine Zeit mit einer Zusammenstellung von Wagner-Opern aus dem Karstadt. Und mehr noch mit der Carmina Burana. Irgendwann kam Pink Floyd dazu, warum auch immer The Wall. Ich konnte damals zu wenig Englisch, um zu verstehen, dass das etwas mit mir zu tun haben könnte. Als wir im Englischunterrichten in der 8. einen Freund vorstellen sollten, habe ich einfach Thomas Bernhard vorgestellt. Thomas Bernhard war ein österreichischer Schriftsteller und Menschenhasser. Der war da schon 20 Jahre tot. Rot bin ich da auch schon nicht mehr geworden. Mich hat sowieso niemand mehr angeschaut. Und ich wollte ja auch nicht, dass mich jemand anschaut. Ich habe damals aufgehört, mich zu waschen. Der Zwang, einen gut riechenden Körper zu haben, erschien mir falsch. Menschen riechen schließlich schlecht, dachte ich mir. Der Geruch meines Mundes war ein Statement gegen eine verlogene Gesellschaft. Meine Haare wurden länger und dunkel von Schmierigkeit. Ich saß in der Schulbank und ließ Schuppen auf die Hefte regnen. Ich kratzte mir die Kopfhaut, um noch die letzten loszulösen. Und dann zeigte ich triumphierend die Ernte im Vokabelheft. Ich wurde eklig. Ich fühlte mich mächtig. Und gleichzeitig habe ich mich geschämt. So war das. Ich war 13. Nichts passt zusammen. Der einzige Ort, an dem ich mich wohlgefühlt habe damals, war die Kirche. Da waren die Menschen anders, ehrlicher, älter. Die Helfer vom Kindergottesdienst, der Vikar, der Pfarrer, denen war es wahrscheinlich auch egal, wie feucht und stickig es aus meinen Unterhosen roch oder wie fettig meine Haare waren. Vielleicht habe ich denen auch einfach nur leid getan. Ich war damals einsam, aber nicht allein. Und ich war auch nicht der einzige Außenseiter. Im Schulbus saß ich meistens allein bis zur Haltestelle am Ostschacht. Dann stieg Christian ein und setzte sich neben mich. Und dann war da noch Tarek. Tarek gehörte genauso wenig dazu wie Christian und ich. Sein Vater war aus dem Libanon. Was mit Christian los war, weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich war er einfach arm. Tarek war der einzige Mensch, den ich jemals angegriffen habe, einmal in der Pause einfach so, weil ich so frustriert war. Und ein bisschen auch, um mal zu spüren, wie sich diese Überlegenheit eigentlich anfühlt, wenn man dabei nicht in den Spiegel schaut, sondern halt so in echt. Wir waren immer kurz davor, irgendwie umzukippen. Heute würde ich sagen, da wirkte wirklich alles in uns, was scheiße ist an Männlichkeit. Heute sind die Schlagzeilen voll mit solchen Männern, mit radikalen, frustrierten Erlösern. Immer wenn ich Anders Breivik sehe, da frage ich mich, ob ich das hätte sein können, wenn sich nichts geändert hätte. Das ging so, bis ich 14, 15 Jahre alt war. Dann hatten wir eine neue Klassenlehrerin, sie hat die Sitzordnung verändert und Strukturen aufgebrochen. Irgendwann hat sogar wieder ein Mädchen mit mir geredet. Und in den Osterferien habe ich mir ein Vollbart stehen lassen. Ganz ungeplant, einfach weil ich es konnte. Das verschaffte mir irgendwie Anerkennung. Ich entdeckte Jim Morrison und Freddie Mercury. Die waren auch anders und dunkel, klar, aber charismatischer und irgendwie cooler als Richard Wagner. Das hat meine Pose ins Positive gedreht. Am Ende des 9. Schuljahres wurde eine Parallelklasse aufgelöst, die F3. Die Schüler wurden neu verteilt. Nach den Sommerferien saß ich neben neuen Klassenkameradinnen. Ich musste mich nur ein bisschen zusammenreißen. Und ich wusste, ich konnte das schaffen. Als ich wieder aufgetaucht bin nach 3-4 Jahren, da war es, als hätten alle nur auf mich gewartet. Das lag vielleicht auch am Sport. In der Schule war das die einzige Zeit für mich, in der ich Pause vor mir selbst hatte. Ich musste nie lange auf der Bank warten, wenn gewählt wurde, nicht einmal in meinen schlimmsten Zeiten. Ich war gut, ich war wahnsinnig schnell, ich konnte kämpfen und ich habe alles verstanden, außer Fußball. Ich entwickelte einen neuen Körper, ein neues Denken, eine neue Identität. und wurde Leistungssportler. Ich war dann plötzlich wieder Teil einer echten Gemeinschaft im Hier und Jetzt, statt von so einer zukünftigen in dem Himmelreich. Ich denke immer, das ist eine runde Geschichte, wie der Sport mich gerettet hat oder wie ich mich irgendwie selbst gerettet habe. Aber natürlich gibt's sowas nicht, eine runde Geschichte. Manchmal stehe ich noch immer da und fühle mich schrecklich anders und allein und ausgestoßen. Ich sehe Gruppen, die in Clubs aufs Klo verschwinden und ohne mich ihre Lines ziehen. Ich höre Sexgeschichten, die ich nie erleben konnte. Ich schaue in zu kleine Pupillen und in zu große Pupillen und ich sehe Blicke, die ich nicht deuten kann. Ich rede mir ein, dass das was ganz anderes ist heute. Aber ich weiß, dass das nicht stimmt.
Deutschlandfunk Nova 100.